Gut, dann können wir beginnen. Sie sehen alle, ich habe ein neues Mikrofon und ab heute, leider in der letzten Sitzung erst des Seminars, des Semesters, wird die Tonqualität mal wirklich gut. Genau, wir werden jetzt heute in der heutigen Sitzung einen Rückblick unternehmen, aber ich werde auch noch was sagen zum Thema Hausarbeiten. Ganz zu Beginn verweise ich Sie noch auf die Luther-Seite hier. Und da sehen Sie hier die Ergebnisse der letzten Sitzung, also diese knappe, ganz knappe Entscheidung für Erasmus. Also Erasmus hat gewonnen mit einem Punkt Vorsprung. Haben Sie entschieden? Ich darf auch noch verweisen hier auf diesen halben Punkt hier und diesen halben Punkt hier. Ganz knappe Sache, ja. Wenn Sie die Gründe dafür wissen wollen, dann schauen Sie einfach weiter drunten hier. Dann können Sie hier das Bild in voller Größe sich anschauen und dann können Sie hier mal nochmal nachschauen, was war jetzt hier im Einzelnen hier. Ja. Fast so schön wie an der Tafel, ja, nicht ganz so schön. Ja. Kann man doch toll lesen hier. Ja. Das ist die digitale Tafel. Können Sie sich anschauen. Genau, und wir werden vielleicht auch noch weitere Dinge draufstellen auf diese Seite. Jetzt wollen wir aber uns ganz zu Beginn noch kurz mit den Hausarbeiten befassen. Darf ich mal gerade fragen in die Runde, wer von Ihnen vorhat, eine Hausarbeit zu schreiben in diesem Seminar? Oh, das sind ja erfreulich viele, das ist sehr schön. Ich stelle jetzt einige mögliche Themen vor. Ich hatte mich verschrieben gehabt, also in einem vorherigen Vorschlag hatte ich statt anthropologisch anthrologisch geschrieben und ein sehr aufmerksamer Teilnehmer hatte mich vorhin darauf hingewiesen. Ich hatte es aber selbst bemerkt und für die heutige Sitzung verbessert. Also ein erstes mögliches Thema wäre Luthers Begriff des freien Willensvermögens. Und des Willens, inwiefern sind Sie frei, inwiefern nicht. Da wäre die Unterscheidung von Handlungsfreiheit, Willensfreiheit in sich, ja, wäre eine Frage, die Frage in welcher Hinsicht, ja, wie ist die Unfreiheit begründet, was sind die Gründe, die Luther anführt, dafür, dass der Wille unfrei ist. Wir hatten einige, vor diesem Hintergrund muss man auch das vor dem Hintergrund von Pelagianismus Problematik sehen, Spontanität, absolute Entscheidung, inwiefern sind Sie frei, inwiefern nicht. Das ist vielleicht ein klassisches Thema für Sie. Ein weiteres Thema, das war das, wo ich mich verschrieben hatte, also die anthropologischen natürlich und theologischen Grundlagen von Luthers Freiheitsbegriff. Also was ist für Luther der Mensch eigentlich? Da könnten Sie zum Beispiel dann drauf gehen, auf etwas näher eingehen auf die Sündenfallgeschichte. Adam, der alte Adam, Erbsünde, simul justus et peccator, die Koexistenz von gerechtfertigt sein und Sünder sein. Das ist so diese Hintergrundthematik. Dann könnten Sie auf diese Freiheitsschrift von Luther eingehen, ja, die Freiheit eines Christenmenschen, ein Christ ist Herr und Knecht zugleich, wie passt das zusammen? Solche Dinge könnten Sie dafür berücksichtigen. Das heißt natürlich nicht, dass Sie auch, nicht hier auch auf diese Fragen eingehen könnten, der ersten Fragestellung, aber vielleicht nicht so explizit. Ne? Das ist ein Thema. Und dann vielleicht das, was wir in der letzten Sitzung gemacht haben. Sie finden aber die ganzen Fragen auch im Internet dann auf den Folien. Die Freiheitsbegriffe Luthers und Erasmus in der Diskussion. Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen? So eine Erörterung, so eine Abwägung. Ja. So wie wir es in der letzten Sitzung gemacht haben. Ja. Da kann diese Tafelaufzeichnung für Sie als Anregung dienen. Haben Sie noch andere Ideen für mögliche Hausarbeiten oder Fragestellungen, Wünsche? Es wurde schon mir einige E-Mails geschrieben. Das empfehle ich sehr. Ich finde fast für die Abklärung eines Hausarbeitsthemas ein E-Mail viel, viel sinnvoller als eine Sprechstunde. Sie können gerne auch einen Sprechstundentermin vereinbaren, aber ich finde, das ist viel praktischer, wenn man sich da per E-Mail kurz austauscht. Sie schicken mir Ihre Vorstellung, Ihre Ideen, kurze Beschreibung der Thematik und ich sage Ihnen ganz kurz dazu, was vielleicht noch verändert werden könnte, finde ich fast besser. Aber haben Sie nicht noch andere Ideen für Hausarbeiten? Es kamen schon manche anderen Vorschläge, die auch möglich sind, das mehr mit der aktuellen Debatte zusammenzubringen. Ich habe ja auch ein paar Bücher dabei, auf die ich nachher kurz durchgehen lasse. Die werde ich kurz vorstellen, neben diesem Aufsatz von Herrn Hermanni. Ganz allgemein möchte ich nur noch betonen oder Sie bitten, Folgendes zu beachten. Das sind drei Grundsätze, die man berücksichtigen sollte. Eine gute philosophische Arbeit, das gilt für alles, eigentlich für alles im Leben sogar, beginnt mit einem gut gewählten Leitproblem bzw. einer gut gewählten Leitfrage. Und das heißt, sie ist nicht zu eng und nicht zu weit. Das ist natürlich jetzt immer so eine relative Sache. Wann ist eine Leitfrage gut? Ja, sie muss irgendwie Erkenntnisgewinn versprechen oder mit sich führen. Also zum Beispiel wäre eine Frage dann zu weit, jetzt bezogen auf unser Thema, wenn Sie nur Luthers reformatorische Thesen behandeln würden. Das würde einfach nicht zur Seminarthematik passen, wenn Sie jetzt da Luthers reformatorische Kritik darstellen oder Luthers reformatorische Einsicht. Das ist zu weit, das geht nicht. Ja. Oder wenn Sie irgendwie zu historisch sind, wenn Sie nur die Umstände jetzt hier in Blick nehmen, ne, und nicht die philosophische Relevanz. Das ist dann auch zu weit oder zu wenig spezifisch. Zu eng ist eher seltener der Fall, aber es könnte auch sein, man ist zu eng, man konzentriert sich zu sehr nur auf einen Detailaspekt oder ein Detail, zum Beispiel vielleicht jetzt nur das Liberum Arbitrium und schaut dann nicht, wie hängt es mit der Anthropologie zusammen, ne, dass man also nur auf diese Äußerung über das Liberum Arbitrium sich konzentriert. Das ist aber eher selten. Also Sie sollten schon eben eine Leitfrage entwickeln, die wirklich auch Thesen verspricht am Ende. Ne. Ich sage immer wieder, ich habe es auch ganz am Beginn gesagt des Semesters, wir sind ja keine Naturwissenschaftler, wir sind Geisteswissenschaftler, dennoch haben wir gewisse Methoden. Und ich vergleiche diese Leitfrage immer mit einem Experiment, was wir anstellen. So wie der Naturwissenschaftler die Natur befragt, er stellt eine Frage, er formuliert eine Frage an die Natur, indem er ein Experiment aufbaut. Und die Natur antwortet ihm, wenn das Experiment gut ist. Das Experiment ist eine Fragestellung, eine Frage an die Natur. Wenn das Experiment gut gebaut ist, gut ausgerichtet ist, dann bekommen wir interessante Informationen zurück. Dann bekommen wir eine schöne Kurve mit einem Maximum, mit einem Minimum im Idealfall. Das ist toll, da freut sich jeder Naturwissenschaftler, wenn man so eine schöne Kurve hat. Ja, wir kriegen keine Kurve raus, aber wir kriegen interessante Perspektiven, interessante Zusammenhänge, die wir davor nicht gesehen haben. Und wenn wir die Frage schlecht stellen, dann bekommen wir entweder zu viel, was gar nicht spezifisch ist, oder zu detailliertes. Das ist vergleichbar mit dem Rauschen eines Signals, was nicht greifbar ist im Experiment. Irgendwelches Datenrauschen, unnütze Informationen, keine klare Linie, Kurve erkennbar. Zum Beispiel, wenn wir dann hier so ein Diagramm haben, dann kommt sowas raus. So, was ist jetzt da hier die Erkenntnis? Ja? Und eine Erkenntnis wäre sowas, wenn Sie sowas hätten. Das wäre eine Erkenntnis. Dann können Sie sagen, gut, hier mit einigen Ausnahmen, das sind ein paar Ausreißer hier, Messungenauigkeit, hier haben wir eine klare Linie. Ja, was machen Sie hier? Ja, also ungefähr so. Es sollte irgendwie so eine Tendenz, ein roter Faden sichtbar werden, ein Gedankengang, ja, irgendwie eine Kohärenz, ein Zusammenhang sollte sichtbar werden. Ja. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Ja. Also, häufig kommen Sie auch erst am Ende auf die Leitfrage, wenn Sie sich schon länger mit beschäftigt haben. Ja? Also Sie müssen nicht von vornherein die Leitfrage schon haben. Es kann sein, Sie merken, oh, ich muss sie noch modifizieren. Das Problem ist vielleicht doch noch nicht so ganz das Zentrale. Dann der zweite Punkt ist, eine gute philosophische Arbeit beantwortet die Leitfrage methodisch, das heißt in logisch aufeinander folgenden und aufbauenden Gedankenschritten. Ja? Sie müssen mit einem Punkt anfangen. Diese Leitfrage muss über verschiedene Stationen hinweg beantwortet werden. Zum Beispiel erst müssen Sie die anthropologischen Grundlagen klären. Was ist eigentlich der Mensch? Bevor ich sagen kann, ist der Mensch frei, muss ich erst fragen, was ist der Mensch? Ja, sowas zum Beispiel nach Luther. Und dann vor diesem Hintergrund kann ich dann seinen Willen betrachten und dann kann ich den Willen im Vergleich zu Gott betrachten. Sowas. Ne? Es muss eine gewisse Logik sich ergeben und diese Logik spiegelt sich dann in der Gliederung im Inhaltsverzeichnis Ihrer Arbeit. Und schließlich, eine gute philosophische Arbeit veranschaulicht komplizierte Sachverhalte mit gut gewählten Beispielen und setzt sich kritisch mit den behandelten Thesen oder Themen auseinander. Also häufig werden Sie bemerken, dass das, was Luther sagt, Ihnen nicht auf Anhieb klar ist, dass es vieldeutig ist vielleicht. Und dann können Sie selbst aktiv werden, indem Sie dann das Ganze rekonstruieren, also seine Theorie mit eigenen Begriffen auf die heutige Zeit übertragen oder ein geschickt gewähltes Beispiel verwenden, anhand dessen seine vielleicht etwas abstrakte These klar wird. Solche Dinge, Sie sollten also sich selbst kritisch einbringen. Nicht nur darstellen, das ist ein Teil, dass Sie darstellen, was ist gesagt, wie hängt das zusammen, aber dann auch sich fragen, ist das überzeugend, kann man hier Luther noch etwas mehr helfen, beistehen, dass man sagt, hier könnte jetzt dieser Einwand kommen, aber wenn man Luther noch weiter denkt oder Luther zur Hilfe kommt, dann kann man diese Kritik so in Luthers Sinn noch abweisen. Solche Sachen. Ne? Genau. Also diese drei Punkte, ich glaube, wenn Sie die berücksichtigen, dann wird es eine gute Arbeit. Ne? Sie können mir gerne Ihre Ideen schicken. Ein paar Sätze, was ist Ihre Leitfrage, was ist Ihre Idee? Und ich gebe Ihnen dann noch eine Rückmeldung dazu. So, und jetzt kommen wir noch auf ein paar interessante Sekundärtexte zu sprechen. Es gibt in der jüngsten Zeit einige Bücher, neuere Sekundärliteratur. Zuerst gibt es hier von Sebastian Sievers Bestimmte Selbst, Personalität und Determination in neurowissenschaftlichen Konzepten und Luthers De Servo Arbitrio. So sieht das Buch hier aus. Und ein weiteres Buch ist das hier, Frank Dettinger, Radikale Selbstbestimmung. Der geht eher auf Strawson ein. Sie erinnern sich an diese Thematik, wo es darum ging, können wir uns nach Luther selbst bestimmen? Absolut. Ja, so wie Gott, so autonom, so dieses sua sponte aus eigenem Antrieb. Oder ist es nicht nur ein Prädikat, was Gott zukommt? Das ist also eine Fragestellung, die auch in der jüngeren philosophischen Debatte wieder zentral wird. Galen Strawson, Sie erinnern sich, hat jetzt darauf verwiesen in meiner Zusammenfassung, der stellt es in Frage. Harry Frankfurt sagt, es geht auf eine gewisse Weise auch nicht. Das ist ein interessantes Buch. Und wenn Sie eher noch den Kontext wollen, also den mittelalterlichen Kontext, die alttestamentliche, antike Hintergrundthematik, Anthropologie, dann kann ich Ihnen von Wolfgang Achtner dieses in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienenes Buch zum Thema Willensfreiheit in Theologie und Neurowissenschaft, ein historisch-systematischer Wegweiser, sehr ans Herz legen. Ich lasse die beiden Bücher mal durchgehen. Können Sie mal reinschauen. Das lasse ich hier durchgehen und das lasse ich hier durchgehen. Ich habe natürlich alle Bücher auch digital. Die sind sehr informativ alle, besonders dieser Band hier von Herrn Achtner, der gibt so einen wirklich großen Zusammenhang von Hintergründen, die sehr, sehr hilfreich sind. Sie können ja mal reinschauen. Ja. So, haben Sie jetzt noch Fragen zu Hausarbeit? Ja. Ah ja, genau. Für Essays gilt genau dasselbe. Nur irgendwie kürzer. Ich kann da gar nicht sagen, also ein Unterscheidungsmerkmal wäre vielleicht das, in Hausarbeiten können Sie auch mal länger zitieren. Können Sie ruhig mal ein längeres Zitat bringen, das Sie dann erläutern. Das würde ich in Essays nicht so machen, weil Sie da nicht so viele Seiten haben. Aber auch ein Essay muss mit der Leitfrage beginnen, ein Essay muss methodisch sein und ein Essay muss kritisch sein. Er darf noch ein bisschen pointierter sein vielleicht, aber genau dasselbe gilt eigentlich auch für Essays. Nur etwas kürzer, straffer, nicht so ausgebreitet wie eine Hausarbeit. Sonst noch irgendwelche Fragen? Nicht. Wie gesagt, mein Angebot an Sie, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich versuche sehr schnell zu antworten. Wenn Sie eine Idee haben, wenn Sie eine Frage haben, dann gebe ich eine Rückmeldung. Dann können Sie mir nochmal schreiben, bis Sie Ihren Zugang gefunden haben. Genau, das ist nochmal die Literatur hier. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal hier auf unseren Sekundärtext von Friedrich Hermanni ein. Also, wir wollen schauen, wie Hermanni sich zu unseren Ergebnissen verhält, ob wir ihm zustimmen können, ob er an manchen Punkten abweicht von unseren Ergebnissen. Das wollen wir jetzt einfach heute noch abschließend untersuchen. Genau, jetzt sagt er die Unveränderlichkeit des menschlichen Willens. Ich lese nochmal vor. Nach Luther ist der nachadamitische Mensch in allen seinen Bemühungen, auch in seiner Religion und seiner Sittlichkeit, unweigerlich auf sich selbst, nicht auf Gott und das Gute gerichtet. Seinem Willen fehlt die Macht, diese Grundrichtung des Wollens zu verändern, die allen einzelnen Willensakten zugrunde liegt. Von der Selbstsucht, die ihn unwillkürlich bestimmt, kann der Wille nur dadurch befreit werden, dass Gott seinen Geist verleiht. Also Gott verleiht seinen Geist an jemanden. Wenn das geschieht, ist der menschliche Wille wiederum in einer allen seinen Entscheidungen zugrunde liegenden Weise entschieden. Nun freilich für das Gute. Weder der Wille des Gott Verlassenen noch der des Geist erfüllten Menschen ist fähig, die Gesamtorientierung seiner Tätigkeit zu verändern. In dieser Unfähigkeit, sich selbst zu wandeln, die Luther als Necessitas Immutabilitatis bezeichnet, besteht die Unfreiheit des menschlichen Willens. Wohlgemerkt, auch der vom göttlichen Geist bestimmte Wille ist formal ein unfreier Wille, wenngleich Luther seinen eigenen Sprachgebrauch korrigieren, die unwandelbare Entschiedenheit für das Gute eine königliche Freiheit nennt. Das hatten wir auch so im Seminar so behandelt. Es gibt eine Asymmetrie. Wir sind zwar unfrei zum Guten wie zum Bösen, weil wir einmal vom Teufel geritten, einmal von Gott geritten oder von Gott begeistert sind. Aber innerhalb dieser Unfreiheit gibt es noch eine Asymmetrie. Wir sind im Guten dann doch irgendwie frei zu nennen. Also unfrei im Guten zu sein, ist immer noch eine größere Freiheit als unfrei im Bösen zu sein. Ja, von Gott geritten zu werden, ist irgendwie freier als vom Teufel geritten zu werden. Auch wenn man eigentlich nicht frei ist in beiden. Auch das könnten Sie mal ein bisschen untersuchen, inwiefern kann man da noch unterscheiden. Ja. Das wäre zum Beispiel so ein Erklärungsansatz oder so ein Punkt, um diese Theodizee-Problematik noch ein bisschen anzugehen. Also Sie erinnern sich, dieses Problem, wie kann es sein, dass Gott es zulässt, dass der Teufel uns reitet? Ja. Da wäre eine Asymmetrie jetzt enthalten. Dann könnte man sagen, also wenn Gott uns reitet, sind wir eigentlich frei, königliche Freiheit. Wenn der Teufel uns in Besitz nimmt, dann sind wir im ganz schlechten Sinne unfrei. Wäre eine Möglichkeit, das noch einzubeziehen. Vielleicht lesen wir dann mal hier weiter.
Der menschliche Wille hat die Fähigkeit, die Grundrichtung seines Strebens aus eigener Kraft zu verändern, nicht etwa von
Vielen Dank, ja. Das ist das Problem, das haben wir ein bisschen anders interpretiert. Ne? Also, wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass diese böse Entscheidung durch die Entziehung des Geistes geschah, dann kann man sich fragen, warum entzog Gott Adam den Geist? Warum denn? Ja? Ist doch willkürlich. Also viel plausibler scheint es doch zu sein, zu sagen, ja gut, Sündenfall, Adam machte von seiner Freiheit Gebrauch. Ja? Die Frage ist, ob das Luther unbedingt jetzt so bestreiten muss. Ne? Gut, was wäre das Argument jetzt? Warum würde jetzt Luther, wie Herr Manni hier es schreibt, unter Umständen so argumentieren, dass er sagt, Gott entzog Adam den Geist, seinen Geist, und dadurch handelte er böse. Ja. Genau, das hieße ja, sonst, Adam war mal frei. Ja. Pelagianismus ist dann so ein bisschen im Hintergrund. Ne? Gut, vor Adam gab es die Erbsünde nicht, kann man auch wiederum sagen. Ja. Aber die Tendenz bei Luther und im Christentum ist die, Adam vor dem Hintergrund von Jesu Kreuzestod zu sehen. Also selbst für Adam gilt die Perspektive, dass Jesus gestorben ist. Ne? Sagen sogar auch für Adam letztendlich vielleicht. Ne? Ich kenne mich da jetzt im Detail zu wenig aus, aber es könnte sein, dass man das so liest. Und dann müsste man tatsächlich sagen, dann darf Adam keine wirkliche Freiheit gehabt haben, weil dann wäre Jesus umsonst gestorben. Wenn Adam schon sich hätte frei entscheiden können. Also muss die böse Tat Adams so erklärt werden, dass sie nicht auf seine Freiheit zurückzuführen ist, sondern auf Gottes Entscheidung, ihm den Geist zu entziehen. Das wäre eigentlich konsequent in Luthers Gedankengang. Ja, lesen wir vielleicht weiter einfach in der Reihe. Wollen Sie noch dieses Zitat lesen? Ja.
Der Wille des ursprünglichen, des Gefallenen und des Erlösten. Hans-Joachim Iban bemerkt daher zu Recht, die Unfreiheit des Willens ist der Index seiner Geschöpflichkeit, nicht etwa der Ausdruck seiner Schwachheit oder gar Unterdrücktheit.
Mhm. Vielen Dank. Da haben wir es dann also auch des ursprünglichen Menschen, das ist praktisch Adam. Der Wille ist grundsätzlich unfrei. Also solange wir Geschöpfe sind, müssen wir unfrei sein. Gibt es natürlich auch andere Thesen, zum Beispiel die These tendenziell des... Also es ist die Frage Vereinbarkeit Gottes mit seiner Schöpfung. Ja? Wie kann die Schöpfung frei sein, wenn sie doch geschöpflich, geschöpft ist, geschaffen ist? Das widerspricht sich doch eigentlich, könnte man denken. Ja? Wenn wir frei sind, haben wir in uns so eine göttliche Eigenschaft, uns selbst zu bestimmen, autonom, unabhängig von irgendwelchen anderen Einflüssen. Ja? Könnte man ja denken. Ja? Und Luther denkt eben gerade so, es gibt aber andere Theorien, tendenziell diese kabbalistische Theorie des Tzimtzum. Da ist es so, dass Gott sich selbst beschränkt und gerade dadurch die Schöpfung möglich macht. Ja? Da ist also gerade Göttlichkeit ein Zeichen von Selbstbescheidung, Zurücknahme, das würde sich dann eher mit der Freiheit der Schöpfung vertragen. Da stehen also ganz große theologische Konzepte im Hintergrund. Ne? Ja, und jetzt geht es um die Spontanität des Willens. Wir hatten ja eigentlich herausgearbeitet in unseren Sitzungen, dass sowas wie Spontanität oder Autonomie oder Willkür im strengen Sinne dem menschlichen Willen gar nicht zukommen kann nach Luther, weil das ein göttliches Prädikat ist, sagt er. Jetzt schauen wir mal, was es sagt. Lesen wir einfach weiter.
Der gottverlassene Mensch kann das Gute nicht wollen und der Geist erfüllte kann nichts anderes wollen als das Gute. Gleichwohl wird der menschliche Wille weder in einem noch im anderen Fall zum Wollen gezwungen. Zwar will der Gottlose notwendigerweise das Böse, aber er will es stets gerade. bereitwillig und aus eigenem Antrieb. Nicht etwa widerwillig, als würde er mit Gewalt vor der Kehle fortgeschritten. Entsprechend will er vom Geist Gottes erfüllte Menschen unfreiwillig tun. Aber er will es wiederum aus reiner Bereitwilligkeit und aus eigenem Antrieb nicht tun, sodass er durch nichts Gegenteiliges und etwas anderes gewandelt werden, nicht einmal durch die Pforten der Hölle überwunden und gezogen werden kann, sondern fortfährt, das Gute zu wollen. Dazu ist kommt und ist zu lieben, so wie er vorher das Böse gewollt. Dazu ist gehabt und lieben.
Ja, vielen Dank. Was ist jetzt hier die These? Ja.
Dass eigentlich nicht geändert werden kann, wenn der Gottlose kann da nichts anderes wollen als Böse.
Mhm.
Und der vom Gott Geist Gottes erfüllte Mensch kann nichts anderes wollen, weil das ist unveränderlich sozusagen, egal was passiert.
Genau, wie passt das jetzt aber mit dieser Aussage zusammen? Gleichwohl wird der menschliche Wille weder im einen noch im anderen Fall zum Wollen gezwungen.
Naja, weil du sagst, das ist ja, ich glaube, das ist richtig verstanden. Ich glaube, bezieht er das ja vor, dass sie nicht dazu gezwungen werden.
Inwiefern, genau, wie kann man sich das vorstellen, dass der Gute und der Böse, der Gottlose, nicht der Gottlose, dass der nicht frei ist, notwendigerweise das Gute oder das Böse tut, es aber aus reiner Bereitwilligkeit und eigenem Antrieb tut?
Also es kann so verstanden werden, dass der Gute zwar durch die Erfüllung des Geistes, durch Gott, keine andere Wahl hat, aber er wird ja nicht gezwungen, sich von Gottes Geist erfüllen zu lassen.
Okay, interessante These. Ja.
Also jedenfalls ist es so, dass beide das, was sie tun, gerne tun.
Genau.
Also es tun es aus einem Grund.
Genau. Das ist so ein bisschen die Spannung, weil wir würden doch sagen, sie sind nicht frei darin. Wir würden sagen, etwas aus eigenem Antrieb zu tun und etwas aus Freiheit zu tun, ist dasselbe. Offensichtlich hier nicht.
Nee.
Hier ist es möglich, etwas aus eigenem Antrieb zu tun, ohne eigentlich frei zu sein. Das ist hier zugrunde gelegt. Wir tun, können das Gute oder Böse aus eigenem Antrieb tun, sind aber dennoch in beidem streng genommen nicht frei. Wie kann man das erklären? Sie hatten sich gemeldet.
Man kann vielleicht den Willen als Endergebnis von der Kausalkette sehen. Immer irgendwelche Gründe, wie man zu seiner Entscheidung kommt. Und je nachdem, einmal sind die Gründe eben abhängig von der menschlichen Natur. Der Mensch immer das Böse, weil er einfach keine andere Kause oder keine andere Kause in seinem Kopf hat, was anderes zu tun. Also kann auch kein anderer Wille entstehen. Und wenn er von Gott gefallen ist, dann ja, hat er genau das Gegenteil davon. Er muss ja immer das Gute tun. Aber nachdem er entscheidet sich in seinem Kopf ja immer noch frei dafür, hat nur keine. Keine Gründe, das Gegenteil zu tun.
Genau, ich glaube, in die Richtung geht es. Es ist das Rahmensystem. Wir werden verschiedene Rahmensysteme versetzt. Und aus dieser internen Sicht, es geht also um die interne Perspektive und die externe Perspektive. Wir haben als Menschen immer nur die interne Perspektive. Wir können gar nicht die externe Perspektive haben. Und insofern wir immer gezwungen sind auf diese interne Perspektive, erscheint zumindest uns alles unter diesem Geist dann als selbstgewollt. Ne? Wir können den Geist nicht mehr selbst reflektieren. Wir können uns nicht auf den Geist beziehen. Wir sind entweder unter dem einen Geist oder dem anderen. Wir können nicht von außen uns betrachten. So könnte man sich das vorstellen. Und innerhalb dieses Rahmensystems, böser Geist, guter Geist, ist dann zumindest die subjektive Erfahrung so, dass wir das eine oder das andere jeweils aus eigenem Antrieb tun. Das ist interessant. Hier. Genau, genau. Ja, genau. Wir tun das Böse als dasjenige, was uns als gut erscheint. So. Wir werden vielleicht getäuscht darin, aber phänomenal oder phänomenologisch aus der Innenperspektive empfinden wir das als
machen wir immer das Richtige.
Aus, genau das, was unserem Wille irgendwie entspricht. Man kann hier jetzt wieder so argumentieren, Willensfreiheit, Handlungsfreiheit. Ja? Wir haben hier den Wille, dann haben wir Willkür, dann haben wir die Handlung. Ja? Und wenn der Wille mal gesetzt ist, oder der Geist, sagen wir mal hier Geist, dann folgt daraus, wenn der gesetzt ist, dass wir in der Willkür den Eindruck haben könnten, frei zu sein. Sehen Sie sich, wir sind nicht willensfrei, sondern handlungsfrei. Der Wille ist bestimmt, der Wille ist, wir haben nicht mehr, hier ist keine Willkür. Das haben wir nicht, da geht keine Willkür nochmal drauf. Aber wir haben hier so eine Willkür, in dem einfach der Wille in uns gepflanzt ist und diesen Willen dann konkret werden zu lassen, das ist dann sozusagen in unserer Hand wieder hin zur Handlung und wir hinterfragen praktisch den Willen nicht, den hinterfragen wir nicht. Wir beziehen uns nicht auf unseren eigenen Willen kritisch, sondern wir nehmen den Willen so hin, offensichtlich. Ja. Wir identifizieren uns mit dem Willen. Ja.
Ich würde noch sagen, dass in diesem Text ist kein Raum für Gewissenskonflikte. Mhm. Oder zum Beispiel, dass der Mensch gegen seine Trägheit ankämpft. Dann kann man etwas tun, was seine Pflicht ist, was er aber eigentlich nicht tun will. Mhm.
Genau, man müsste eben dann ein Wissen um das Böse haben. Wenn der Mensch ein Wissen um das Böse hätte, würde er es nicht bereitwillig tun. Oder zumindest, er würde Gewissensbisse haben. Aber in diesem Konzept ist vorausgesetzt, dass er es wohl gar nicht weiß.
Also ist es einfacher,
ja, zumindest wird dem Menschen die Fähigkeit abgesprochen, so lese ich das jetzt, kritisch über seinen Willen zu reflektieren, sich von seinem Willen distanzieren zu können. Ja, oder diese externe Perspektive einzunehmen. Von welchem Geist bin ich denn jetzt besessen? Das würde sich der Mensch nach Luther nicht fragen. Während wir in Konzepten der Handlung, der Willensfreiheit folgende Phänomene kennen, dass wir unseren Willen aufschieben können, suspendieren können. Wir haben uns gewisse Begierden und könnten jetzt sagen, gut, das sind meine Begierden, meine Triebe, meine Wünsche, also folge ich denen. Das ist das Bild von Luther wohl, nach Hermanni. Aber es gibt eben auch Theorien der Geschichte der Philosophie, wonach wir sagen können, uns fragen können, will ich den Willen eigentlich haben? Ich sollte mich erstmal enthalten und mir ein paar Gedanken dazu machen. Also ich sollte meine Wünsche aufschieben. Jetzt warte ich mal ein paar Tage, ob ich das wirklich will, ob ich das in ein paar Tagen immer noch will. Ich muss jetzt diesem Trieb nicht unbedingt nachkommen. Und dann haben wir Willensfreiheit. Ne? Sagen, will ich das wirklich? Und das kann ich jetzt nicht unmittelbar bestimmen, sondern ich muss etwas Zeit verstreichen lassen. Das ist das Konzept von Willensfreiheit, von Suspension. Und Suspension scheint hier nicht gedacht zu werden. Hier ist so ein Automatismus drin. Ne? Wenn ich von diesem Geist besessen bin, identifiziere ich mich mit dem Willen und dann habe ich eben noch diese Willkürerfahrung in der konkreten Ausübung des gesetzten Willens zur Handlung. Auf Philocast, zu diesem Kanal haben Sie diese kleinen Werbezettel vorhin erhalten, auf Philocast wird demnächst eine Sendung veröffentlicht werden, wo es um den Freiheitsbegriff geht. Verschiedene Stationen des Freiheitsbegriffs, Freiheits-, Willensfreiheit versus Handlungsfreiheit, negative Freiheit versus positive Freiheit, von Augustinus bis zur Gegenwart, da behandeln wir diese Frage auch, wie wir Willensfreiheit denken können.
Also hier finde ich noch dazu, dass das Menschliche beinahe schon an das Tierische angeglichen wird. Mhm. Es gibt böse, bissige Hunde und es gibt brave.
Mhm.
Das kann man durchaus jetzt in Parallel sehen.
Nur wäre eben vielleicht der Hund nicht unter einem Geist. Aber manchmal sagt man ja auch, der Hund ist irgendwie von einem bösen Geist befallen oder so. Also es hat schon was sehr Deterministisches. Dennoch muss man hier diese Innenperspektive ernst nehmen. So interpretiere ich das als phänomenologische Perspektive hier, dass reine Bereitwilligkeit, ne? Also man kann sich das so vorstellen mit diesem Esel oder mit diesem Lasttier. Wenn der Teufel drauf sitzt, tut das Tier, was der Herr sagt. Es ist fügig, es fügt sich. Es ist ein, könnte man sagen, ein sehr gehorsames, devotes Tier. So ist der Wille auch. Was man ihm sagt, das tut er. Also Schwäche sozusagen, Schwäche. Keine eigene Widerstandsfähigkeit aus sich heraus. Genau, dann können wir mal vielleicht in der nächsten Reihe weiterlesen. Vielen Dank. Das ist jetzt eine Entscheidung, die wir im Seminar nicht so ausführlich behandelt hatten. Das ist jetzt nochmal ein neuer Aspekt. Verstehen Sie diese Unterscheidung? Das ist jetzt philosophisch ganz interessant. Das betrifft jetzt auch die Diskussion, die wir davor hatten. Ja. Genau, Widerstand, völlig richtig, gibt es nur, wenn es schon eine eigene autonome Tendenz gibt. Das ist ja ganz clever eigentlich argumentiert. Ne? Ich fühle mich erst dann gezwungen, wenn einer eigenen Tendenz, die ich in mir als solche habe, etwas entgegengesetzt wird. Luther würde jetzt sagen, so eine eigene Tendenz gibt es gar nicht, die der Mensch als solche hat. Das ist im Grunde genommen, das wäre so ein Pelagianismus. Der Mensch kann gar nicht eine eigene freie Tendenz haben, vor deren Hintergrund dann erst Zwang erfahren werden kann, wenn diese freie Tendenz gehemmt wird. Würde nämlich implizieren, wie gesagt, dass der Mensch schon frei wäre. Also kann er auch nicht gezwungen werden. So scheint Luther hier nach Hermanni zu argumentieren. Also ist er eigentlich gar nicht in diesem Sinne des Zwanges unfrei oder handelt notwendig, sondern es ist eine Unveränderlichkeit. Willensfreiheit, ja. Also auf diese oberste Instanz hier. Also wir haben einfach keine ursprüngliche freie Tendenz in uns, an der gemessen dann überhaupt erst Zwang erkennbar würde. Wir sind wie ein Fähnchen im Winde, würde Luther sagen. So wie der Wind bläst, so richten wir uns aus. Wir haben nichts unabhängig vom Blasen des Windes oder des Geistes, besser gesagt, stabiles, tendenziöses, tendenzielles in uns. Wir haben keine autonome Spontanität, die unabhängig von irgendeinem Geist, dem Bösen, dem Guten, eine Richtung vorgeben könnte. Also kann der Wille auch nicht gezwungen werden. Da Damit ein Wille gezwungen werden könnte, müsste er schon in sich eine autonome Tendenz haben, die Luther aber gerade bestreitet. Ja, so wie ein Fähnchen im Winde, das ist vielleicht ein guter Vergleich. Oder wie ein Nutztier, ein Lasttier, das eben nur dazu da ist, den Befehl einer Instanz auszuführen. Und unabhängig davon nichts tut. Das Lasttier müsste so vorgestellt werden, dass es überhaupt nicht in Gang kommt, wenn nicht irgendein Herr oder eine Dame ihm befiehlt, was es zu tun hat. Deswegen kann es auch nicht gezwungen werden. Um gezwungen werden zu können, müsste man schon eine autonome Tendenz in sich haben. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist doch ein Zirkel. Ja? Luther setzt doch die Unfreiheit schon voraus. Das ist doch gerade die Frage. Ne? Also Luther scheint zu sagen, der Mensch ist unfrei, weil er nicht gezwungen werden kann. Aber warum kann er denn nicht gezwungen werden? Weil er unfrei ist. So ein bisschen diese Richtung. Ja? Aber diese Unterscheidung ist schon ziemlich interessant. Könnten Sie jetzt nochmal den Text darauf hin durchsehen, vielleicht mal durchsuchen mit der Suchfunktion nach diesen Begriffen, also nach dieser Necessitas Coactionis, schauen Sie mal, ob das drin vorkommt, oder einfach nach Notwendigkeit. Das könnte ein sehr interessanter Punkt sein, der sich für Ihre Fragestellung noch anbieten würde. Genau, das bezieht sich wieder hier auf dieses Gefüge von Wille und Willkür. Vielen Dank. Hat jeder dieses Buch schon in der Hand gehabt? Ja? Also kann ich sehr empfehlen hier. Das ist ein Kompendium. Natürlich. Also schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, dann können wir das so regeln. Okay, dann gehen wir weiter.
Dagegen ist das Handeln durchaus ein möglicher Gegenstand von Zwang. Gezwungen wird jemand, wenn er aufgrund innerer oder äußerer Gewalt nicht tun kann, was er will, oder tun muss, was er nicht will. Zweifellos wird der Mensch zuweilen gezwungen, anders zu handeln, als er will, zumeist aber handelt er durchaus freiwillig. Dies wird auch von Luther nicht in Frage gestellt. Seine Lehre vom unfreien Willen bestreitet nicht, dass der Wille des Menschen in der Regel die Macht besitzt, sein Handeln zu bestimmen. Sie behauptet vielmehr, der menschliche Wille sei seiner selbst nicht mächtig, weil er in Bezug auf die Grundrichtung seines Wollens willenlos sei.
Vielen Dank, ja. Hier ist das Entscheidende folgendes: Zumeist aber handelt er durchaus freiwillig. Seine Lehre vom unfreien Willen bestreitet nicht, dass der Wille des Menschen in der Regel die Macht besitzt, sein Handeln zu bestimmen. Sie behauptet vielmehr, der menschliche Wille sei seiner selbst nicht mächtig, weil er in Bezug auf die Grundausrichtung seines Wollens willenslos sei. Das passt doch genau in dieses Bild jetzt hier rein, das wir auch schon entwickelt hatten. Der Mensch ist einfach nur handlungsfrei, nicht willensfrei. So könnte man das sagen. Ja. Wobei freiwillig hier etwas problematisch ist, weil das ja besagen könnte, der Wille wäre frei. Der Wille ist ja aber nicht frei. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, diese Wendung freiwillig. Weil das könnte doch bedeuten, der menschliche Wille sei seiner selbst mächtig. Aber das ist er ja jetzt nicht. Das haben wir ja auch herausgefunden, dass der menschliche Wille seiner selbst nicht mächtig ist, nach Luther. Wieso sagt jetzt hier Herr Manni freiwillig? Er handelt freiwillig, er handelt willens, er handelt handlungsfrei, müsste man sagen. Er ist handlungsfrei. Ja, genau. Aber das wäre ja handlungsfrei, weil der Wille selbst nicht mehr Gegenstand der Freiheit ist. Ja. Deswegen, da müssen wir Herrn Hermanni ein bisschen kritisieren, da ist er nicht ganz präzise, wie mir scheint, aber Herr Hermanni kommt ja im November auf die Luthertagung Und da werden Sie sicherlich alle daran teilnehmen. Und dann können wir Ihnen das fragen. Aber das ist nochmal eine interessante Unterscheidung zwischen diesen zwei Formen des Zwanges, die wir im Seminar so nicht in dieser Deutlichkeit hier behandelt haben. Da bringt jetzt uns dieser Aufsatz tatsächlich noch was. So, also wie gesagt, diese Spontanität, gehen wir nochmal hier kurz zurück, das ist ein problematischer Punkt. Weil also Herr Manni scheint jetzt zu behaupten, nach Luther wäre der Wille spontan. Nochmal zurück ins Plenum, wie sehen Sie diese These? Ist der Wille nach Luther spontan? Inwiefern ist es, inwiefern ist es nicht? Genau, was sagen Sie?
Würde ich auch sagen, das ist ja entweder von der Erbsünde oder von Gott bestimmt. Mhm. Also kann er schon gar nicht mehr.
Genau. Ja.
Also man kann aber auch andererseits genau da die Spontanität sehen, weil man ja eben entweder, also er wird ja nie vorgegeben, wann jetzt Gott eben abwesend sein kann oder auch da. Er kann erst sozusagen in jedem Moment entscheiden, bin ich jetzt anwesend oder bin ich abwesend. Das heißt,
Genau, dass man sagt, die Spontanität ist die Geistbesessenheit, die aus einer Innenperspektive als eigenes Wesen wahrgenommen wird.
Genau, ne? Das ist keine autonome Spontanität. Mhm.
Eine heteronome, genau, eine heteronome. Genau, also ein guter Punkt, das ist der Punkt, das ist also ein bisschen paradox jetzt, damit man sagen könnte, der menschliche Wille ist nach Luther nicht spontan, müsste man schon voraussetzen, dass er spontan ist. Das ist die These dahinter. Also um sagen zu können, dass der menschliche Wille gezwungen ist, also nicht spontan zu sein.
Also ein nicht spontaner Wille könnte zwischen Gut und Böse schwanken.
Genau, oder um zu sagen, der menschliche Wille ist nicht frei, ist gezwungen. Wenn man das sagt, scheint man vorauszusetzen, dass er eine eigene Tendenz hat und dass man voraussetzt, dass er eine eigene Tendenz hat, unabhängig vom bösen und guten Geist, die dadurch gemindert wird. Das heißt, man muss sagen, der menschliche Wille ist spontan, um seine Unfreiheit nach Luther aufrecht erhalten zu können. Das ist ein bisschen paradox jetzt. Ne? Also wenn man eben sagt, er ist nicht spontan in diesem strengen Sinne, scheint man doch unter der Hand wieder eine Spontanität und eine Form von Freiheit oder so eine eigene Wesenhaftigkeit des Menschen ins Spiel zu bringen. Ja, vielleicht kann man sich das auch nochmal so vorstellen, dass man sagt, wir setzen hier nochmal was drüber, wir setzen den Geist, dann kommt der Wille, dann kommt die Willkür, dann kommt die Handlung. So vielleicht. Also der Geist ist was anderes als der Wille. Der Geist ist, der Geist ist die Rahmenbedingung des Willens. Sozusagen die Rahmenbedingung des Willens. Ja. Und innerhalb dieser Rahmenbedingung bekommt der Wille erst seinen eigenen Antrieb. Der Wille des Menschen, den muss man sich vorstellen, der ist was total Inhaltsleeres. Der menschliche Wille ist eine bloße Form, eine bloße Hülse. Der hat also nicht diese Eigenständigkeit schon an sich, die dann noch gehindert werden könnte, damit es als Zwang empfunden wird. Das ist das Argument. Der menschliche Wille ist eine bloße Hülle, eine Hülse, die durch den jeweiligen Geist erst eigenmächtig wird. Die überhaupt erst was wie Eigenständigkeit verliehen bekommt, dank des Geistes. Und dann empfindet sich natürlich aus dieser Innenperspektive heraus der Wille jetzt selbstmächtig. Er hat den Inhalt bekommen, er ist ja nur formal. Also aus der Innenperspektive heraus wäre das dann schon spontan. Ja, dieser Antrieb wird, verdankt man sich dem Geist. Aber natürlich von dieser Außenperspektive betrachtet hier, kann man natürlich nicht mehr sagen, dass es im strengen Sinne autonom selbstbestimmt ist. Also das ist eine interessante Unterscheidung, die uns noch weiter helfen kann. Also man könnte sagen, der Wille, wie wir schon teilweise hatten, ist so eine Art Vehikel, aber ein völlig inhaltsleeres motivloses Vehikel, das seine Motive immer nur von außen bekommen muss. Alles andere würde wiederum eine Freiheit voraussetzen. Ja. Ja, das ist so der Punkt gegen die Philosophen, weil die eben sowas wie Autonomie vorausgesetzt haben. Das ist das Argument. Ja. Aber das hat uns jetzt doch, glaube ich, noch ein paar neue Einsichten jetzt vermittelt, diese Unterscheidung zwischen zwei Formen von Notwendigkeiten. Wie man den Willen verstehen muss. Weil wir häufig Luthers Willensbegriff sehr analogisch verstehen zu unserem Willensbegriff. Aber er hat eine ganz andere Vorstellung. Offensichtlich was völlig Inhaltsleeres. Reines Gefäß. Reines Vehikel. Also können wir sagen, in einer gewissen Hinsicht ist der menschliche Wille spontan. Aber wirklich nur in einer ganz gewissen Hinsicht. Weil Luther selbst, wie wir ausführlich besprochen hatten, sagt, der Wille kann nicht autonom genannt werden. Das wäre ein göttliches Prädikat. Das geht nicht. Während Punkt 4... die Ruhelosigkeit des menschlichen Willens, das einfach aufgrund des Titels schon, das deckt sich mit, allein schon vom Titel her, mit unseren Erfahrungen. Lesen wir vielleicht mal weiter.
Der menschliche Wille ist in einer allen seinen Entscheidungen zugrunde liegenden Weise entweder von Gott abgewandt oder Gott zugewandt. Diese Grundrichtung seines Wollens kann er aus eigener Kraft nicht nur nicht verändern, sondern er muss sie auch unablässig in einzelne Willensakte umsetzen. Weder der Wille des Gefallenen noch der des erlösten Menschen kommt je zur Ruhe. Auch wenn Luther vor allem Ersteres einschärft. Der Wille des Gottlosen vermag den Vollzug seiner Gottlosigkeit nicht einmal zeitweise auszusetzen. Er will nicht nur Böses, falls er etwas will, sondern er will immer zu Böses.
Danke. Das deckt sich wieder mit unserem Modell. Alle Willensakte, die Willkür, entspringen aus dem bereits bestimmten Willen.
Entschuldigung, unter Willkür verstehen wir das Liberum und Arbitrium.
Ja, also.
Ich verstehe nämlich Ihre Reihenfolge.
Ja. Oder vielleicht drüber, ne? Hier vielleicht die Willkür. Ne?
Sie haben das noch mit Pfeilen verbunden.
Genau, also das bezieht sich auf ein Tafelbild oder eine Diskussion, die wir vor ein paar Sitzungen hatten, wo wir uns fragten, wo kann dann die Willkür noch ins Spiel kommen. Wenn man jetzt sagt, Willkür ist die Bestimmung des Willens, im strengen Sinne, dann muss man sagen, klar, sie kommt ganz oben, ja, und die bestreitet Luther, klar. Ja. Wenn wir jetzt aber sagen, Willkür ist so eine schwächere Ausdifferenzierung des Willens. Also, wenn ich jetzt mal den Willen habe und dann einfach die konkreten Mittel erwähle, küre, um den Willen realisieren zu lassen, zu einer Handlung, könnte ich sagen, dass hier, machen wir Willkür Stern, ne? Dass so eine quasi Willkür hier reinkommt. Ne? Aber wie Sie richtig sagen, diese strenge Form der Willkür, Liberum Arbitrium, kennt Luther nicht, das würde eben voraussetzen, dass der Wille sein eigenes Wesen hat, dass er nicht nur eine Form ist, so eine Hülle, sondern dass er eigene Motive aus sich heraus hat, spontan, unabhängig von Gottes Geist oder dem Teufel. Aber dennoch, was hier jetzt gesagt wird, dass in einzelne Willensakte, ja, dass das Ganze in einzelne Willensakte umgesetzt wird, Das könnte man, also man kann natürlich sagen wollen, ne? Wille, wollen. Das konkrete Wollen. Ja. Aber das könnte man, diese Umsetzung des allgemein bestimmten Willens durch den Geist hin zu konkreten Akten. Schauen Sie, der Wille als solcher, das muss man sich vielleicht auch noch vor Augen halten jetzt, der Wille als geistbestimmte Instanz will ja nichts Konkretes. Der will einfach nur das Gute, das Gottgefällige oder das Böse, das von Gott Abgewandte. Ja? Der Wille ist völlig allgemein. Der ist es einfach ein böser Wille oder ein guter Wille. Aber ein böser Wille oder ein guter Wille, der will jetzt noch nichts Konkretes. Der hat einfach die Grundausrichtung zu Gott hin oder von Gott weg, zum Teufel hin, wo auch immer hin. Und damit wir wirklich was Konkretes bekommen, könnte man sagen, muss schon so eine Form der Wahl stattfinden. Angesichts dieser Grundausrichtung muss ich zwischen bestimmten Optionen wählen oder ich muss ihn zumindest zuspitzen oder konkretisieren. Das könnte man jetzt wieder Willkür nennen nach einer bestimmten Art und Weise oder aber auch das konkrete Wollen. Ja. Mhm. Natürlich, wenn wir eben vom falschen Geist geritten werden.
Also zum Beispiel sowas wie jetzt vielleicht was religiöse Fanatiker, zum Beispiel für uns würde das eine solche eben dann zwar eigentlich aus Luthers Sicht eine gute Handlung begeben, weil es nicht, also es muss nicht der religiöse Fanatiker sein. Mhm.
Also ich denke, das geht in beiden Fällen. Wir können uns in beiden Fällen täuschen, in beiden Richtungen. Also wenn, man muss sich das so vorstellen, unser Grundsystem, unsere Grunderkenntniskoordinaten werden eingeschränkt. Die werden definiert und wir können, so interpretiere ich das jedenfalls, wir denken, empfinden eben das als gut, was in diesem Kontext bestimmt ist. So wie der Wille bestimmt ist, so empfinden wir das Gute. Wir täuschen uns eben einmal oder wir werden getäuscht im einen Fall, wenn eben der böse Geist oder der Teufel uns reitet, dann werden wir in der Erkenntnisfähigkeit, müssen wir getäuscht werden. Also wir unterliegen einem Schein, einer Scheinhaftigkeit. Ja. Das wäre dann auch wieder so ein gewisses Argument gegen diese Theodizee-Problematik, dass man sagen würde, Bestimmung durch Gott, Bestimmung durch Teufel ist doch gleich mächtig. Könnte man sagen, gut, wenn man sagt, die Bestimmung durch den Teufel führt dazu, dass wir uns täuschen, dann wäre der Teufel eben auch so etwas Scheinhaftes, so ein bloßes Defizit, ja, ein Defekt, eine Abwesenheit des Guten. Und durch Gottes Geist erkennen wir eben das Wahre. Dann hätten wir so eine Privationstheorie des Bösen. Aber mir scheint das eben hier eine völlige, auch erkenntnistheoretische Beschränkung stattfindet. Innerhalb dieses Rahmens. Wir können aus diesem Rahmen nicht rausdenken. Wir können den Rahmen selbst nicht in Frage stellen. Ja. Mhm. Richtig. Um eigenständig erkennen zu können, bräuchten wir so eine Eigenmächtigkeit. Und die spricht Luther den Menschen ja ab. Ja? Also man kann sich sowohl fragen, in der Hinsicht, ob man überhaupt gezwungen werden kann, kann man nach Luther nicht, weil man, um gezwungen werden zu können, schon eine eigenständige Tendenz haben müsste. Und genauso könnte man das auch dann mit der Enttäuschung sagen, dass wir gar nicht getäuscht werden können, als im eigentlichen Sinne, weil um getäuscht werden zu können, wir schon von uns aus eine Ausrichtung auf das Wahre haben. Genau, wir müssten schon die Möglichkeit haben, aus uns selbst heraus die Wahrheit erkennen zu können. Und das würde Luther auch epistemisch wohl auch bestreiten. Ja. Scheint mir ja. Weil damit auch, es gibt ja auch epistemische Autonomie. Autonomie im Sinne der Erkenntnis. Ja. Kann ich aus Freiheit oder aus eigenen Stücken erkennen, was gut, was richtig ist oder nicht? Das scheint ja auch so eine Freiheit vorauszusetzen. So könnte man tatsächlich auch hier argumentieren. Ja, dann lesen wir mal weiter.
Ruhelos ist der menschliche Wille deshalb, weil er der allwirksamen, nie rastenden Tätigkeit ausgesetzt ist, in der die göttliche Allmacht besteht. Die Allmacht Gottes nenne ich nicht jene Macht, durch die er vieles nicht tut, was er vermag, sondern jene Macht, die am Wirken ist, durch die er mächtig alles und allen tut, so wie die Schrift ihn allmächtig nennt. Da auch der Gottlose dieser rastlosen Allwirksamkeit Gottes nicht entrinnen kann, wird er unablässig dazu getrieben, der bösen Beschaffenheit seines Willens gemäß zu wollen und zu handeln. Ohne Unterlass wird Gott durch die Bösen Böses, trotzdem aber trifft ihm nach Luther keine Schuld am Bösen. Denn er, der Gute, kann nicht böse handeln und gebraucht dennoch Böse als Werkzeuge, welche seiner Macht, die sich mit sich reißt und sie treibt, nicht entnehmen können. Der Fehler also liegt in den
Liegt, ich glaube, es muss liegt heißen, das ist ein Fehler. Ah, interessanter Vergleich. So, vielen Dank. Jetzt können wir uns das mal genauer anschauen. Man muss natürlich dazu sagen, das hatten wir jetzt vorhin noch nicht erwähnt, dass es nicht so ist, dass der Mensch jetzt indifferent zwischen Gut und Böse steht. Das ist die Erbsündenproblematik wieder. Der Mensch steht schon eher zum Bösen hin, durch Adam, die Erbsünde. Also man könnte sogar sagen, der Mensch hat eine Autonomie, aber es ist die Autonomie zum Bösen. Ja, müsste man vielleicht auch noch berücksichtigen. Er ist vielleicht nicht, der menschliche Wille ist vielleicht nicht doch so richtig bestimmt, dass man ihn nur als eine Hülle ansieht. Er hat was von dieser hüllenlosen Form, aber er hat dennoch darin eine Asymmetrie zum Bösen. Erbsünde, ganz klar. Ne? Also er ist nicht zum Guten wie zum Bösen Geist gleichermaßen indifferent, sondern er hat eine Schlagseite zum Bösen. Das muss man unbedingt noch natürlich betonen. Ja. Ja. Wie verstehen Sie hier unten dann noch diesen Vergleich mit diesem Beil?
Und der Wille ist zwar dadurch schon immer festgelegt, Die haben keine Entscheidung, die können nicht eins zu eins festlegen, wie man mit der Wille aussieht, der herauskommt oder wie man
Könnte man vielleicht auch hier über dieses, hier dieses konkrete Wollen, diese konkrete Willkür, die den Willen dann in die Handlung überführt, vielleicht noch mit damit in Verbindung bringen? Ja.
Und man fragt sich dann schon, warum werden dann nicht die gehackten und gezahnten Beine repariert, also von dem, der es könnte?
Guter Punkt, ja, das ist diese Theodizee-Frage wieder. Ne? Wie bitte? Richtig, er kann es auch nur. Ne? Er kann es auch nur. Ne? Er kann es auch nur, weil eben, man könnte so argumentieren, das hat auch Herr Manni jetzt getan, weil wenn Gott das gleich von Anfang an täte, bräuchten wir nicht Christus. Dann wäre die Erlösung nicht notwendig. Natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, warum ist die überhaupt notwendig? Ne? Ist klar, ne? Aber vieles hängt auch von dieser Grundkonstellation ab, dass Jesus der Erlöser ist, Christus der Erlöser. Und wenn eben nichts erlösungsbedürftig ist, dann hat er keinen Zweck. Ne? Es ist jetzt aber wohl so einfach wird jetzt Luthers nicht argumentieren. Ne? Das wäre sehr schlicht argumentiert. Aber letzten Endes geht es schon auf diese Tendenz hin. Ja. Natürlich ist auch ganz wichtig, wie man die Erbsünde hier versteht. Ganz wichtiger Punkt, ne? Erbsündenproblematik, wie man die versteht. Ne? Aber es hat schon diese christologische Perspektive. Also diese Theodizee-Problematik bekommt durch die Christologie eine neue Dimension.
Das ist ja, glaube ich, ein ganz altes Thema, wie das Böse vereinbar ist mit der Erlösung der Allmacht und der Antike.
Ja, das ist die Theodizee. Das ist eben die Theodizee-Frage. Man könnte jetzt sagen, die Theodizee-Frage bekommt durch die Christologie eine ganz andere Ausrichtung, dass also Leid und so weiter vielleicht sogar jetzt nicht da sein muss oder so, aber irgendwie erst vor dem Hintergrund der Erlösung Christi eine Bedeutung bekommt. Also dadurch kommt dieses ganze Gefüge der klassischen Theodizee in Bewegung, durch diese Erlösungsperspektive. Das haben ja klassische Theodizee nicht. Leibniz hingegen sagt, wir sind trotz dem Leid in der Welt, leben wir in der besten aller möglichen Welten. Es lässt sich eben nicht konsistent eine Welt vorstellen, sagt Leibniz, oder denken, in der überhaupt kein Leid vorkommt. Das wäre nicht die bessere Welt. Ui, das ist natürlich eine starke These. Ne? Ja. Leibniz hat ein paar Argumente dafür. Also es geht letztendlich um diesen Holismus, dass wir gar nicht die ganzen Folgen abschätzen können. Also es muss wohl Leid geben, damit das Gesamtgefüge in der Endsumme, in der Endkonsequenz am besten ist. Sagt jetzt Leibniz. Man könnte auch, Sie kennen sicherlich den Schmetterlingseffekt, dass ganz kleine Veränderungen ganz große Wirkungen erzeugen können in ganz großen, komplexen Systemen. Das können wir einfach nicht absehen. Und so argumentiert Leibniz unter anderem auch. Ne? Ein weiterer Punkt ist der, dass Leibniz sagt, wir haben das Malum Metaphysicum, das metaphysische Übel, dadurch, dass wir Geschöpfe sind, kommt das Leid notwendigerweise in die Welt, weil wenn es nicht in die Welt käme, oder anders gesagt, wenn die Tatsache, dass wir Geschöpfe sind, bedeutet notwendigerweise, dass Leid in der Welt vorkommen muss, weil andernfalls wir eben Gott Konkurrenz machen würden. Also als Geschöpfe müssen wir notwendigerweise endlich sein. Wir können nicht Geschöpfe sein, die perfekt sind oder so. Das ist ein Riesenthema noch bei Leibniz, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber hier kommt eine neue Dimension ins Spiel, durch die Christologie. Ja, und jetzt kommt Ihre Frage. Wollen Sie gerade lesen? Dieses Zitat bezieht sich auch auf Ihre Frage. Ja, wenn Sie wollen, ja.
Warum verzichtet Gott nicht darauf, den Willen des Gottlosen anzutreiben, wenn er ihn schon nicht zum Guten wandelt, sollte Gott im Falle des von ihm abgewandten menschlichen Willens die Wirksamkeit seiner Allmacht nicht besser aussetzen. Dies zu wünschen hieße, antwortet Luther, dass Gott Grundanliegen der gottlosen Aufhebung Gottes zu sein. Da alle Wirksamkeit zur Gottheit Gottes gehört, können wir sie nicht aufgeben. Ein Gott, ohne den auch nur irgendetwas geschieht, ist für Luther ein ridiculous Deus, ein lächerlicher Gott. Wie einst die Lehrer, die Balsmünster, die aufforderte, ihren Gott laut zu rufen, da ihr Gedanken versunken, anderweitig beschäftigt, unterwegs oder womöglich eingeschlafen sei, dass die Könige und so weiter, so verspottet Luther jenen Gott, der nicht alles und allem will, als einen, der irgendwie schläft und schnarrt oder vielleicht wie Poseidon ins ferne Äthiopien abgereist ist. Man kann sich ausmalen, was Luther von dem um seine Allmacht gebrachten, schwach und blindmütig gewordenen Gott heutiger Theologen und Philosophen halten würde, der einem Großvater ähnlicher ist als einem Vater, am ähnlichsten aber einer wackeligen alten Großmutter.
Vielen Dank. Ja, das ist also auch eine Antwort auf Ihre Frage, so ein bisschen. Theodizee. Es steht also zur Debatte, allgütiger Gott versus allmächtiger Gott. Das ist, glaube ich, so die Debatte. Und Luther würde sagen, lieber ein allmächtiger Gott. Oder ja, wir können jetzt nicht diese Allgüte im Sinne des Aussetzens der Wirksamkeit gegen die Allmächtigkeit ausspielen. Allmächtigkeit ist wichtiger. Ja, das ist das Alleroberste. Ja, da könnte Luther immer noch sagen, wir sehen den größeren Sinn eben nicht ein, warum jetzt Leid ist, warum das böse ist. Sehen wir vielleicht nicht ein. Aber Mächtigkeit ist das Wichtigste. Ja. Ja, auch diese eschatologische Perspektive mit Christus als Erlöser wäre dann auch nicht mehr notwendig. Ja, das spielt alles eine Rolle. Das ganze Gefüge der christlichen Theologie würde dadurch gestört werden, jedenfalls, kann man sagen. Ja, also es darf auf jeden Fall, ja hier, warum verzichtet Gott nicht darauf, den Willen des Gottlosen anzutreiben, wenn er ihn schon nicht zum Guten wandelt? Sollte Gott im Falle des von ihm abgewandten menschlichen Willens die Wirksamkeit seiner Allmacht nicht besser aussetzen? Das sagt Luther, nein, auf gar keinen Fall. Das würde seiner Allmacht widersprechen. Also man könnte jetzt natürlich auch noch... Bitte?
Darf ich zu dem Listen noch etwas sagen? Die Listen, 5 Zeilen, die Herr Kermani die Kritiker der heutigen Theologen. Ich habe vor ein paar Jahren eine Fernsehung, eine Predigt aus der St. Anna Kirche in Augsburg gehört. Und da hat eine Pastorin, die mich war, gesagt, wir danken Gott für die Vielfalt der Religionen. Das muss man mal entgegenhalten zu dem Standpunkt von Luther.
Natürlich, das wäre für Luther natürlich nicht sehr christlich gewesen, ja. Aus damaliger Sicht.
Das ist eine Distanz, die man
ja. Da sieht man eben auch den Wandel, genau, da sieht man den Wandel der Konfession, der Religionen. Aber auch, schauen Sie, dass ich zum Beispiel jetzt in diesem Semester, also im nächsten Semester zusammen mit den Jesuiten eine Tagung über Luther mache. Mit den Jesuiten, die die Gegenreformation vorangetrieben haben, die also gerade gegen Luther sind. Dass ich mich zusammen mit denen an so eine Tagung machen kann, das wäre vor 200 Jahren auch nicht möglich gewesen. Man muss natürlich immer schauen, wo ist Ökumene fruchtbar oder wo führt es vielleicht in so einen unergiebigen Relativismus? Ne? Also wo gibt man dann die Eigenheiten der jeweiligen Konfession auf oder wo kann man sie in fruchtbaren Diskurszusammenhang bringen? Das ist die Frage. Ne? Das ist alles eine graduelle Sache. Aber natürlich verändert sich das Ganze und Luther hätte sicherlich zu so einer Sache nicht positiv geantwortet. Das ist, glaube ich, ziemlich klar, dass Luther da ziemlich radikal gewesen wäre. Jetzt kommt noch was Interessantes, jetzt kommt nämlich Moby Dick kommt jetzt ins Spiel. Wollen wir mal weiterlesen, eine Reihe dahinter? Wollen Sie mal lesen?
Luther hat sich auch selbst als jemanden erfahren, der von der rastlosen Allwirksamkeit Gottes mitgerissen wird, ohne nie zur Ruhe zu kommen. Ich werde mitten in Tumulte gerissen. Schreibt er 1519 an
Ja, das ist irgendwie ein Zitat daraus aus diesem Moby Dick. Vielen Dank. Ja, wie verstehen Sie das, diesen Vergleich hier?
Also manchmal war anscheinend an dem Freien, das nicht frei ist. Weil er ja sagt, das wird alles durch Gott angetrieben sein. Wie wäre es sonst möglich, dass die Sterne bewegen, dass sich das selbst das Herz schlägt? Also selbst das Herz schlägt nicht durch eigene Willen, sondern allein durch Gottes Willen.
Genau. Also, wir sind praktisch so eine Maschine. Ne? Das scheinen hier auch technische Ausdrücke zu sein. Ne? Um und umgedreht hier. Diese zwei Begriffe scheinen aus der Seemannstechnik zu stammen. Ja? Kant würde das dann vielleicht die Freiheit eines Bratenwenders nennen, die er Leibniz vorgeworfen hat, dass alles determiniert ist. Ja. Also Riesenfrage natürlich, Riesenthematik, Prädetermination und so weiter. So, und jetzt kommen wir eben auf diese Frage Freiheit und Determinismus. Also inwiefern sind wir frei, wenn wir determiniert sind, inwiefern nicht? Lese ich mal vor, wer mit Luthers Theologie vertraut ist, wird in der bisherigen Darstellung den Hinweis vermisst haben, dass der Mensch auch nach Luther in bestimmter Hinsicht ein Liberum Arbitrium besitzt. Wir wissen, dass der Mensch zum Herrn über das, was niedriger ist als er, eingesetzt ist. Ihm gegenüber hat er Recht und freien Willen, jus et liberum arbitrium, sodass jenes gehorcht und tut, was es selbst will und denkt. Dagegen Gott gegenüber, erga deum oder in Dingen, die sich auf Heil oder Verdammnis beziehen, hat er keinen freien Willen, sondern ist ein Gefangener, ein Unterworfener, ein Knecht, entweder des Willens Gottes oder des Willens Satans. Das hatten wir behandelt. Sie erinnern sich an dieses Jus. Ja, hier Jus. Das Recht. Ja, das waren diese weltlichen Dinge. Da hatten wir gesagt, das ist Handlungsfreiheit, was er hier zugesteht. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich noch diesen Herrscherbefehl. Ne? Macht euch die Erde untertan. Das, was niedriger ist als er, also in inferioribus, in inferioris, so in inferioris, in niedrigeren Dingen, da sind wir frei. Aber hier, deswegen habe ich hier auch die Willkür hingemalt, ne? Diese Willkür mit Sternchen, die bezieht sich auf die Handlungsfreiheit. Wenn der Wille gegeben ist, dann können wir da vielleicht die konkreten Zwecke auswählen. Oder man könnte sagen, die Handlungsfreiheit bezieht sich auf einen ganz anderen Kontext, auf einen Kontext, wo der Wille, wo wir so einen Wille-Stern haben, der überhaupt nicht mit theologischen Verhältnissen steht, wo es nicht um das Heil geht, nicht um die Gnade, nicht um solche Dinge. Einfach ein anderer Kontext. Und in dem, wenn es um die Welt geht, um die Beherrschung der Welt, in dem sind wir dann frei. So könnte man das auch noch interpretieren. Ja, das lese ich auch noch vor. Luther unterscheidet zwischen der Unfreiheit des Menschen Gott gegenüber und seiner Freiheit den Dingen gegenüber. Worin seine Unfreiheit besteht, haben wir gesehen. Der von Gott abgewandte Wille hat nicht die Macht, sich Gott zuzuwenden, und der auf Gott hingewandte Wille kann sich nicht von Gott abwenden. Der menschliche Wille ist unfrei, insofern die Grundrichtung seines Wollens kein möglicher Gegenstand seiner Wahl ist. Die Freiheit des Menschen den Dingen gegenüber besteht nun darin, dass er innerhalb der Grundrichtung seines Wollens Wahlmöglichkeiten hat. Er kann diesen oder jenen Beruf ergreifen, sein Geld so oder so verwenden, eine Familie gründen oder lebendig bleiben und vieles andere mehr ledig bleiben. Ledig und lebendig ist das dasselbe? Ich weiß es nicht. Ne? Genau. Die Fähigkeit, Alternativen abzuwägen und zwischen ihnen zu wählen, unterscheidet den Menschen vom Tier und begründet seine geschöpfliche Sonderstellung. Trotz dieser Wahlfreiheit, das ist diese Willkür Stern hier, trotz dieser Wahlfreiheit, die der Mensch in Bezug auf einzelne Gegenstände und die darauf gerichteten Tätigkeiten besitzt, hat er aber hinsichtlich seines Heils und Unheils keine Wahl. Denn was auch immer er wählt, ändert nichts an seiner sittlichen Gesinnung, die allen seinen Wahlakten zugrunde liegt. Also Wahlakten, das ist hier wieder die sittliche Gesinnung, dieser Geist, und das ist dann das konkrete Wollen, das darin fundiert ist. Gegen Gott sündigt der Gottlose daher, sei es, dass er isst, sei es, dass er trinkt oder irgendetwas tut, weil er die Schöpfung Gottes mit beständiger Gottlosigkeit und Undankbarkeit missbraucht, noch von Herzen Gott in irgendeinem Augenblick die Ehre gibt. Ja. Also hier nochmal, die Freiheit des Menschen den Dingen gegenüber besteht darin, dass er innerhalb der Grundrichtung seines Wollens Wahlmöglichkeiten hat. Er spricht jetzt hier von Freiheit den Dingen gegenüber, in inferioris, also nach unten gerichtete Freiheit, nicht nach oben gerichtete Freiheit. Das muss man noch ein bisschen zusammenbringen. Wie hält sich diese Willkür Stern, nach unten gerichtet ist, zu dieser Willkür, die jetzt das Heil betrifft? Das kann man noch mal in der Hausarbeit, kann man das genau herausarbeiten. Natürlich, auch noch ein wichtiger Aspekt, muss man natürlich auch immer das jeweilige Gottesbild Luthers vor Augen halten. Was für einen Begriff Gottes hat Luther, dass daraus diese Konsequenz für den Willen folgt und für die Freiheit. Also theologischen und anthropologischen Kontexte. Das hatten wir eigentlich so rausgearbeitet im Seminar. Die Willensfreiheit, die Luther dem Menschen zuschreibt, darf nicht als Vermögen verstanden werden, grundlos Entscheidungen zu treffen. Für die Entscheidung eines Menschen gibt es nach Luther vielmehr stets einen zureichenden Grund, nämlich seinen Charakter und seine Motive, die ihrerseits im Willen Gottes gründen. Zwar kann der Mensch beispielsweise über den Gebrauch seines Geldes und Besitzes frei entscheiden, aber eben das wird, wie Luther einschränkend bemerkt, durch den freien Gottes allein gelenkt, worin auch immer es ihm gefallen mag. Das ist wieder diese Problematik, die wir davor hatten. Alle Akte des Menschen werden aus der Innenperspektive heraus als frei empfunden werden, weil der Wille so bestimmt ist. Der Mensch fragt nicht, ist mein Wille frei oder nicht, das fragt der Mensch nicht, das kann er nicht erkennen. Der Mensch nimmt diesen Willen so an, wie er in ihm vorgefunden wird. Dieser Wille ist aber immer im Kontext des jeweiligen Geistes, und es führt eben dazu, dass er dann sich selbst als spontan empfindet, ja, aber im eigentlichen Sinne nicht autonom ist. Ja. Und es führt dazu, dass alle Handlungen, die stattfinden, letztendlich determiniert sind. Sie sind bestimmt durch den Geist, der den Willen in Besitz genommen hat. Es ist nicht indifferent, es ist nicht willkürlich im schlechten Sinne, es ist nicht beliebig, sondern man kann immer die jeweiligen Handlungen zurückführen auf den jeweiligen Geist, der den Willen in Besitz genommen hat, den Bösen, den Guten, Teufel oder Gott. Also nicht indifferent ins Freiheit. Ich glaube aber nicht, und das ist jetzt gegen Herr Manni, dass Luther den Menschen eine Willensfreiheit zuschreibt, das glaube ich nicht. Das ist wieder diese Frage freiwillig. Sie erinnern sich an diese Debatte von vorhin, weil Willensfreiheit bedeuten würde, dass der Mensch seinen Willen selbst bestimmen kann. Und das kann er eben nicht. Das kann er eben gerade nicht. Der Wille ist unverfügbar dem Menschen. Der Mensch reflektiert gar nicht auf den Willen. Auf der anderen Seite steht ihm eben wieder gegenüber, dass der Mensch als solcher gar keinen autonomen Willen haben kann. Der menschliche Wille ist immer ein Gefäß, das seine Willenskraft von außen bekommen muss. Dem wiederum steht entgegen, dass der Mensch durch die Erbsünde eigentlich immer schon das Böse will, und zwar aus sich selbst heraus, aus seiner geschöpflichen Individualität heraus. Also ganz schwierig, man könnte sagen, im Bösen ist der Mensch vielleicht sogar autonom, könnte man sagen, tendenziell. Auch wenn Luther sagt, da sitzt der Teufel auf ihm, aber im Bösen wäre eher so eine Spontanität im starken Sinne gegeben, weil man das auf Adam zurückführen könnte. Ja, genau so würde ich es auch sehen. Ja? Das ist eigentlich Handlungsfreiheit. Ne? Wobei Herr Manni eben den Punkt hat, dass er sagt, die menschliche Wille ist ja spontan, sagt er ja. Spontan einfach deswegen, weil er nicht gezwungen werden kann. Er kann begrifflich nicht gezwungen werden, der menschliche Wille. Weil das voraussetzen würde, dass er unabhängig von Teufel oder Gott eine eigene Tendenz hat. Und wenn man das schenkt, dann ist der Wille nur noch ein leeres Gefäß. Und dann ist er eben spontan tatsächlich, wenn er gefüllt wird, so oder so. Ja, weil er kann gar nicht anders spontan sein als auf diese Weise, durch den göttlichen oder teuflischen Geist. Eine andere Spontanität ist gar nicht denkbar, die gibt es für die Menschen gar nicht. Deswegen kann man schon dann eben von Spontanität sprechen, aber es ist nicht diese Spontanität, die wir eben uns denken, als wirkliche Spontanität, unabhängig von einem größeren Rahmenkontext, innerhalb dessen der Wille dann bestimmt wird. Ohne Gott?
Ich meine, während wir hier auf der Erde leben, also in unserem Körper, und was wir sozusagen da, welchen Geist wir sozusagen da nur Satan eigentlich, oder?
Nee, offensichtlich nicht. Also jedenfalls nach Herrn Manni, oder das bleibt offen, könnten wir eben auch in der Welt, jetzt hier wie wir handeln, durch Gottes Geist bestimmt sein. Tendenziell, also wir haben eine Asymmetrie zum Bösen. Aber hier, auch im vorherigen, sagt er hier, also es kann eben so, dass dieser Geist oder jener Geist auf uns lastet, auf uns ruhen, und das Ganze wirkt sich dann auch weltlich eben in der jeweiligen Handlung aus. Also der Geist setzt sich durch bis zur konkreten Handlung. So verstehe ich das. Der gute oder der böse Geist schlägt durch bis in die letzten Manifestationen. Hier ist noch eine Meldung, oder?
Das mit dem guten und bösen Geist ist ja nur auf das eine Bibelzitat beruht. Oder? Interpretation. Also ich würde eher, weil Luther fängt ja an mit der täglichen Taufe und so weiter, dass wir schon von Natur an in der Erbsünde gefangen sind.
Eben, ja.
Und ich glaube, dieses Ich glaube nicht, würde ich sagen, dass der Wille komplett leer ist und existiert.
Ja, genau. Also das glaube ich auch, aber er hat eine gewisse Leerheit dennoch. Also er hat eine gewisse Füllung, sage ich mal, Spontanität durch die Erbsünde. Ja? Aber wenn Sie jetzt sich mal erinnern an das, was Herr Manni ganz zu Beginn sagte, von den Zitaten, die wir heute gelesen hatten, dass nach Luther ja die Erbsünde gar nicht so zu verstehen ist, dass Adam sich aus Freiheit entschieden hat, sondern dass Gott ihm den Geist entzogen hat. Dann wäre es wieder diese Frage, wo ist Gottes Geist drauf oder nicht? Dann wäre es tatsächlich wieder diese reine Leere, diese reine Hülle. Genau, genau, richtig. Dann wäre es wieder so eine eher Privationstheorie im Sinne des Teufels. Auf der anderen Seite darf man dieses Entziehen eben nicht im Sinne von einer Inaktivität Gottes verstehen, dass Gott da passiv war, sondern es muss auch eine Aktivität sein, deswegen Entziehen. Ne? Ja. Also Sie sehen, hier gibt es viele.
Nach der Manni kann es sein, dass Menschen hier auf der Erde in letzter Auswirkung gute Handlungen machen, die von Gott auch so gewollt sind.
Ja, so lese ich jetzt Herr Manni. Ja. Und so kann man Luther auch lesen mit diesem Lasttier, mit diesem Tier, wo der Teufel drauf sitzt oder Gott drauf sitzt. So ja, tut's. Ah ja, okay. Auch eine spannende Frage, ja. Es ist nach dem Sündenfall, sagt Luther, also nach dem Sündenfall.
Wir hatten auch mal diese Stelle, wo es heißt, zuerst ist der Teufel dran, und dann, wenn man dann aber sozusagen zu Gott, wenn der Stärkere dann gewinnt, dann würde man sich sozusagen unter seine Knechtschaft begeben und das aber auch dann lieben und sozusagen eigentlich ein freier Knecht sein. Und
gute Frage. Also es ist eine gute Frage. Man könnte sagen, diese Herrschaft Gottes ist eigentlich eher nach der Erlösung, nach Christi Erlösung der Fall. Oder kann man sich fragen, ist es schon in dieser Welt? Luther hat natürlich Probleme mit dieser Welt. Diese Welt ist vom Teufel letztendlich bestimmt. Ne? Das ist richtig. Ja. Es wäre auch noch so ein Punkt, den man weiter nachgehen könnte. Sie sehen, wir kommen an kein Ende und dennoch ist das Ende gekommen, nämlich das Ende des Seminars, der Sitzung. Sie sehen, ich habe hier noch ein paar schöne Zitate drin. Lesen Sie sich ruhig noch diesen Aufsatz von Herrn Hermanni zu Ende, der ist sehr spannend. Kommt noch eine Geschichte von Apollo und Jupiter hier. Also die ganze Antike wird hervorgekramt, um Luthers Einsicht zu bestimmen. Schauen Sie, wir haben noch viele Zitate. Damit möchte ich es für heute bewenden lassen. Ich bedanke mich für Ihre rege Teilnahme. Schauen Sie ab und zu nochmal auf diese Seite. Die Aufnahme der heutigen Sitzung wird in bestmöglicher Tonqualität draufgestellt werden. Und wenn Sie Fragen zur Hausarbeit haben, können Sie mir jederzeit eine E-Mail schicken. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne vorlesungsfreie Zeit. Bis demnächst vielleicht mal.